Erlebt Podcast. Für dein befreites und erfülltes Leben.
Herzlich willkommen zum Erlebt Podcast. Heute wieder, und mir fällt gerade auf, schon wieder ein Mann, oder?
Als Gast. Wir hatten jetzt in letzter Zeit
lauter attraktive Männer.
Viele Männer. Die Esther war noch vorher da, das war eine Frau.
Ja.
Aber ansonsten also sind halt viele Männer, ja.
Männerlastig.
Aber du, es gibt auch noch viele Frauen, die kommen werden.
Ja.
In den nächsten Folgen auf den Bühnen am 8.6. zum Beispiel auf dem Erlebt-Event in München sind ein paar Frauen auf der Bühne. Und auch unser heutiger Gast
in München
dabei sein. Und jetzt heute hier im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass er da ist.
Genau, Leute, schreibt euch eure Fragen auf für den 8.6. Dann könnt ihr nämlich zum Anfassen diese Fragen stellen am 8.6. in München auf unserem nächsten Event. Ich verliere mal ein paar Worte zu Johannes,
unbedingt,
oder?
Unbedingt.
Johannes, ich war auf einem Führungskräfte- und Unternehmerfrühstück und Johannes war eingeladen als Gastsprecher. Und tatsächlich hatte der Danny, ne? Der hatte doch uns schon mal auf Johannes aufmerksam gemacht.
Ja, absolut. Als Sprecher, ne?
Ja, genau. Mhm, genau. Er sagte, den müssten wir mal irgendwie kennenlernen. Und dann schrieb er uns wieder an, als dieses Unternehmerfrühstück war. Und dann habe ich gesagt, ich fahre dahin. Und das ist ja immer alles gut, wenn Leute jemanden empfehlen, aber was mich gecatcht hat, Johannes, und das möchte ich dir jetzt einfach mal sagen, als ich dich da vorne in deiner ja einfach sanftmütigen Art und Weise zu diesen ja tatkräftigen Männern da hab sprechen sehen und dein Herz gespürt hab und du hast dazu bewogen, in die Ruhe zu kommen, du hast dazu bewogen, Pause zu machen, um in uns anzukommen und du hast die Familie mit erwähnt und dein wirkliches Leben in dem Zuhause, da hast du mich sowas von abgeholt, weil das alles hinter den Kulissen stattfindet. Und das ist eigentlich das echte Leben, was uns ausmacht, was wir dann wo irgendwo performen, das können wir manchmal sehr gut. Aber wenn das von innen her kommt, fühlst du das ganz anders. Und das hat mich hammermäßig gecatcht. Und ich habe gesagt, solche Trainer und Coaches braucht die Welt einfach viel mehr, die ja, den Tiefgang und dieses Authentische und auch dieses Familiäre. Und du hast einen Satz gesagt, wenn wir die Nebensache, glaube ich, nicht auf die Nebensache Acht haben, wird die Nebensache irgendwann zur Hauptsache, weil sie so ein großes Problem geworden ist. Irgendwie so hast du das formuliert. Und dann habe ich gedacht, wie krass. Da hat er so viel Recht, weil wir beschäftigen uns eigentlich häufig mit den Nebensachen, weil die so groß geworden sind, weil wir sie einfach nicht beachtet haben im Laufe des Prozesses, ne? Ja. Und ein Titel des dritten Buches, den finde ich auch wunderschön.
Ja, wunderbar. Johannes ist am Start.
Johannes Grassel ist am Start.
Johannes Grassel ist am Start. Er ist, hat er jetzt gerade gesagt, 9 Stunden. Hier hast du Zeit gebraucht, ne?
Hin und Rückfahrt.
Neun Stunden hin und zurück extra hier in den Podcast gekommen. Also mega, dass du heute hier bist. Wir freuen uns sehr auf dieses Interview.
Ja.
Und auf deine Story, Johannes. Also ich habe dich ja kennengelernt, auch im Zoom erst dann. Durch den Andreas hat uns ja dann vernetzt. Und ich muss sagen, ich liebe so deine rhetorische Art, wie du Dinge anpackst, aber auch wie du das mit dem Herz rüberbringst. Und auch, ich habe so einen Eindruck, du kannst oft auch in Menschenherzen so ein bisschen reinschauen. So spüre ich das zumindest, dass du eine sehr empathische Rolle einnimmst und so. Also ich finde es cool, dass du heute da bist und ich freue mich.
Ja.
Über was wir sprechen, und beim Podcast ist ja nie so richtig abgesprochen, über was wir reden, sondern ja, wir lassen uns da immer leiten. Aber ey, cool ist, dass du heute hier bist.
Hey, ich freue mich auch total, Tobi, Andreas, bei euch zu sein. Und die 9 Stunden, die sind gar nichts, wenn der Grund gut ist, warum man etwas macht. Und der Grund ist gut und deswegen ist es total toll. Ja, hey, Andi, ich liebe es, Menschen zu ermutigen, zu stärken, besonders Leute in Verantwortung, Führungskräfte, Unternehmer. Mhm. Das habe ich ja auch versucht, in Bielefeld,
ist dir auch gelungen,
gelernt haben, zu machen. Und wenn ich mit diesen Leuten in einem geschützten Raum bin, dann fängt man mit irgendeinem Business-Thema an. Aber es dauert oft nur ein paar Minuten. Und wenn die Leute spüren, der Raum ist safe und sie können mal die Dinge zur Sprache bringen, die sie wirklich bewegen, dann bist du ganz schnell bei den Themen, um die es auch in Bielefeld ging, bei den Beziehungsthemen, bei persönlichen Spannungsfällen, Herausforderungen oder bei der ganzen Thematik, dass Entschleunigung so notwendig wäre und eine Sehnsucht da ist, aber die Leute total getrieben sind. Also deswegen habe ich drüber gesprochen.
Ja, wow. Johannes, nimm uns mal ganz kurz rein. Jetzt haben wir schon ein paar Dinge gedroppt, so wie du unterwegs bist für Menschen in Verantwortung. Aber das warst du ja nicht immer, wahrscheinlich. Und du hast vorhin kurz mal vorher schon gesagt, du bist einer von mehreren Geschwistern. Nimm uns ganz kurz in deine Geschichte. Wo bist du gestartet? Wo bist du groß geworden? Und so ein bisschen, dass wir so ein bisschen Background haben.
Hey, ich bin im Bayerischen Wald groß geworden, in einem kleinen, aber total tollen Dorf. Bleibach heißt das. Das ist heute übrigens berühmt für ein ganz tolles Konzerthaus, was wir dort haben. In einer Großfamilie aufgewachsen, das zweite von 8 Kindern. Als ich so Teenager war und die Geschwisterzahl jedes Jahr größer wurde, war mir das damals furchtbar peinlich, ne? weil wir so eine große Familie waren. Und das, was heute würde man sagen, was so gesellschaftlich akzeptabel ist, was die Familiengröße angeht, das hatten wir längst gesprengt. Und ich habe mich damals immer ein bisschen geschämt, dass ich so viele Geschwister habe. Aber das Blatt hat sich dann gewendet und heute sind wir als 8 Geschwister plus die Partner, jeweils Partnerinnen und die Kinder schon wieder, die kommen, sind wir so eine Truppe von 35 Leuten, nur Inner Circle in our Family.
Wow.
Und wir sagen immer, wir sind nicht nur Geschwister, wir sind auch Freunde. Mhm. Und das ist total gut. Meistens hast du eines von beidem, ne? Aber beides zusammen, das ist was Besonderes. So, und das genießen wir recht. Das Leben, das ich heute lebe, ist eine totale Abenteuerreise, die mit einer ganz spannenden Frage begonnen hat, die meine Frau und ich uns gestellt haben vor über 25 Jahren. Da waren wir noch gar nicht verheiratet. Nämlich die Frage, wofür wollen wir leben? Wofür wollen wir leben? Also nicht
damals schon.
Damals schon. Da war ich Anfang 20. Nicht, wofür sollen wir leben oder was erwarten die anderen, dass wir leben, wie es sonst üblich ist, sondern wofür wollen wir leben? Und die Frage hat nicht gleich zu einer Antwort geführt, aber sie hat einen Prozess ausgelöst, uns zu fragen, hey, wofür schlägt unser Herz? Was macht uns lebendig? Wo liegen unsere Stärken? Welchem Bedarf, welcher Not wollen wir begegnen? Welche Gruppe von Menschen spricht uns besonders an? Und aus dem heraus hat sich so dieser Traum entwickelt, uns in Führungskräfte, in Unternehmer zu investieren, in Menschen in Verantwortung. Obwohl ich aus einem Hintergrund komme, der mich gar nicht eigentlich geeignet macht für diese Zielgruppe. Ich bin ein einfacher Typ, komme aus einer einfachen, sehr schönen, aber einfachen Gegend. Und so hat eine Abenteuerreise begonnen, die uns dann über Afrika und die Schweiz in das hineingeführt hat, was wir heute tun. Und da leben wir schon einiges und gleichzeitig habe ich den Eindruck, wir haben gerade so ein bisschen an der Oberfläche dessen gekratzt, was möglich ist.
Wow.
An Afrika und der Schweiz, kannst du das nochmal kurz ein bisschen erläutern? Was meinst du damit?
Also zu den 8 Kindern, die wir sind, kam noch oder kommt eine so Art Pflegeschwester aus Kenia. So Afrika hat schon immer eine Rolle gespielt bei uns und Evi, meine Frau und ich, wir wollten immer mal ins Ausland auch eine Zeit gehen. Und nachdem ich dann 10 Jahre im Marketing und Vertrieb gearbeitet habe, ich bin Kaufmann von Beruf, ergab sich die Möglichkeit, dass wir für einige Monate nach Afrika gehen. Und das hat total unser Herz berührt und angesprochen. Und dann haben wir einen recht mutigen Cut gemacht. Ich habe meinen Job gekündigt. Evi konnte sich beurlauben lassen in der Zeit. Und dann sind wir für ein halbes Jahr nach Namibia gegangen.
Wow.
Südliches Afrika, ein total spannendes Land. Und haben dort Dinge gemacht, ganz anders als bisher in unserem geordneten westeuropäischen Leben. Wir haben mit AIDS-Kranken gearbeitet. Wir haben so Leiterschaftsschulungen auf ganz einfacher Basis gemacht. Wir waren viel im Land unterwegs, haben viel gesehen. Und diese Zeit in Afrika war wie so eine Übergangsphase in einen neuen Lebensabschnitt hinein. Und wir haben uns in Namibia die Frage gestellt, wie soll es weitergehen, wenn wir zurück nach Deutschland kommen? Also ich hatte die Option, wieder ins Business einzusteigen oder irgendwas anderes kommt. Und während wir in Afrika waren, hatten wir so verstärkt den Eindruck, wir sollten beginnen, unsere Vision zu leben, wenn wir zurückkommen, uns eben in Führungskräfte und Unternehmer zu investieren.
Wow.
Dieser Traum, der sich schon über Jahre da entwickelt hat. Wir hatten keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir hatten keine Ahnung, wer das bezahlen soll. wir hatten keine Ahnung von nichts. Aber wir hatten diesen Eindruck, dass da eine Berufung auf unserem Leben liegt. So, und dann sind wir zurückgekommen, das war Afrika und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, wie könnten wir jetzt zurück in Deutschland die ersten Schritte tun, um diese Vision ins Leben zu bringen. Und dann habe ich begonnen, Unternehmer anzuschreiben, die ich zum Teil kannte, zum Teil nicht, überall im Land und habe denen einfach kurz geschrieben, was mir auf dem Herzen liegt und gebeten, ob ich mal kommen darf und mit denen darüber sprechen darf. Und da haben sich extrem viele Türen geöffnet, war total krass, ganz viele Leute, die ziemlich hoch positioniert waren, haben mich dann eingeladen. Ich saß bei denen in tollen, großen Büros in ziemlich hohen Stockwerken, habe denen erzählt, was mir auf dem Herzen liegt. Und das waren richtig coole Gespräche. Und eine Reise führte mich dann in die Schweiz, um dort jemanden zu treffen. Und kurz bevor ich in die Schweiz fuhr, las ich in einem Business-Magazin einen Artikel eines Mannes namens Claude Schmutz, den kannte ich nicht, habe ich nie vorher gehört. Aber da stand dabei, dass er eine Stiftung gegründet hätte, Leaders Integrity Foundation. Und ich las das und es elektrisierte mich. Und ich wusste, innerlich wusste ich, ich muss, wenn ich jetzt in die Schweiz fahre, diesen Mann treffen. Und so habe ich ihn kontaktiert, wir haben uns verabredet, wir haben uns getroffen und sind uns dann gegenüber gesessen, haben uns ein bisschen so unsere Storys erzählt. Und er hatte eine Stiftung gegründet mit dem Ziel, Führungskräfte, Manager, Unternehmer im Bereich der persönlichen Integrität zu stärken. Und für ihn war klar, wenn diese Stiftung, die kann nicht laufen, wenn nicht Leute reinkommen, die das mittragen. Mhm. Und wir waren ja von Afrika zurück mit dieser Vision, uns in Führungskräfte zu investieren und Unternehmer. Und gleichzeitig war klar, irgendwie brauchen wir Menschen und auch Plattformen, in die wir reingehen können, um nicht alles selbst erfinden zu müssen. Als ich Claude gegenüber saß, spürte ich, hier sitzt genau der nächste Schritt für uns. Und so wurde ich Teil, to make a long story short, dieser Stiftung und kam in die Schweiz. Also ich bin in Deutschland wohnen geblieben, bin aber dann von der Stiftung her in die Schweiz gekommen. Und das ist der Schweizer Teil meiner Geschichte. Und ich war jetzt fast 20 Jahre lang Teil dieser Stiftung, habe das viele Jahre dann auch geleitet und aufgebaut. Und wir sind jetzt gerade davor, so einen Restart in der Schweiz zu machen mit dieser Stiftung. Von daher kommt das also aus dem Bayerischen Wald nach Wahnsinn. Afrika und über die Schweiz in das, wofür unser Herz brennt.
Wow, das ist ein Trip. Aber ich muss mal kurz, also ich finde das spannend, warum gerade Unternehmer und auch Führungskräfte, was siehst du da für dich als Trigger oder was findest du da spannend?
Es ist eine Zielgruppe, die im Grunde überhaupt nicht sexy ist, weil das sind eigentlich anstrengende Leute. Wenn ich mir jetzt eine Gruppe von Menschen aussuchen müsste, mit denen es total bequem ist, würde ich wahrscheinlich nicht auf Unternehmer und Führungskräfte kommen. Aber gleichzeitig sind es Leute, die zwar viele Menschen um sich herum haben, aber trotzdem oft einsam sind. Die in einem großen Spannungsfeld sind zwischen äußerem Erfolg und oft eigenen Bedürfnissen, die auf der Strecke bleiben, die einerseits viel erreichen, aber gleichzeitig oft einen hohen Preis dafür bezahlen, vor allem auf der Beziehungsebene und auch auf der persönlichen Ebene. Und dem zu begegnen und dieser Zielgruppe, diesen Menschen Hilfestellung zu geben, sie zu ermutigen, zu stärken, nicht nur im Job zu glänzen, sondern ihr ganzes Leben erfolgreich zu gestalten,
jawohl, ja.
Das ist etwas, das mir stark auf dem Herzen
liegt. Wow. Krass. Weißt du, was mir gerade durch den Kopf ging, als du das gesagt hast? Da sitzt du vor Menschen, die Gesellschaft prägen und verändern, die Familien haben und die Familien, und wenn ich in so Trainings bin, dann sage ich immer, ihr entscheidet, wie eure Kinder von morgen ihren Job von der Zukunft sehen. Weil wenn ihr, was ihr hineinlegt, wie ihr Familie lebt, wie ihr Beziehung lebt, wie ihr Erziehung lebt mit Kindern, wie ihr aufsteht, wie ihr über euren Job redet, das implementieren eure Kinder in ihr Leben und denken, so ist die Welt. Ja. Und so reden sie über diese Dinge. Und gerade ist es ja nun auch so, häufig aus Führungskräften entstehen ja meistens auch wiederum neue Führungskräfte aus diesen Familien heraus. So, ne? Das ist ja häufig so. Es gibt immer wieder Brüche. Du bist einer wahrscheinlich davon, wenn du das, ne, weil wenn du sagst, deine Familienherkunft ist jetzt nicht so wie deine Zielgruppe. Ich kenne diesen Disput auch, weil ich bin auch, mein Papa, wir sind von Russland nach Deutschland gekommen. Die haben sich erstmal was aufgebaut. Das war nur Hauptsache angestellt sein, irgendwie ins Leben kommen. und wir brechen jetzt aus in die Selbstständigkeit, da ist noch wenig Verständnis für, also es ist volle Gamechanger. Aber da hast du echt eine wertvolle Zielgruppe, die eigentlich die Zukunft von morgen prägt. Weil dort, wo du sie erreichst, prägen sie ganz viele Menschen ja auch. Ja. Wow, das ist sehr verantwortungsvoll.
Absolut, ja. Johannes, du wolltest das sagen.
Weißt du, eben, ich begegne ja vielen Menschen, die äußerlich oft total erfolgreich sind. Wenn man dann hinter die Kulissen schaut, wenn man auf das ganze Leben schaut, ist das oft dann differenziert. Und eine Geschichte, nur als Fallbeispiel, die mich wirklich bewegt hat und viel in mir ausgelöst hat, ist die Geschichte von Carsten Schlotter. Carsten Schlotter war ein deutsch-französischer Manager, der in der Schweiz dann Karriere machte, Aufstieg zum Chef der Swisscom wurde, also beruflich super erfolgreich. Er war so ein Coverboy, war auf den Wirtschaftsmagazinen ganz vorne, war nicht nur ein erfolgreicher Manager, sondern auch Extremsportler, hat Ultramarathons gelaufen und so. Und so wenn ich 10 Leute auf der Straße frage, was stellt ihr euch unter Erfolg vor, dann würden mindestens 9 sagen, so wie Carsten Schlotter, das wäre cool. So. Und 2013, mit etwa 50 Jahren auf dem Höhepunkt seiner Karriere, bringt er sich um. Und sein Selbstmord war ein großer Schock in der Schweizer Wirtschaftsszene. Und alle haben sich gefragt, wie kann das sein, dass jemand, der so äußerlich gesehen erfolgreich ist, irgendwie doch innerlich an den Punkt kommt, wo er keine Perspektive, keine Hoffnung, nichts mehr hat. Und nach seinem Selbstmord kamen dann Details ans Licht seines Lebens, wo ein bisschen das Leiden sichtbar wurde, in dem er steckte. Er war von seiner Frau getrennt, er sah seine Kinder nur noch alle 14 Tage, unter dem hat er extrem gelitten. Er sprach in Interviews kurz vor seinem Tod davon, dass er überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, dass er ständig unter Dauerdruck ist und so weiter. Und diese Geschichte hat mich so bewegt und ich habe mir die Frage gestellt, wie kriegen wir beides zusammen? Diesen äußeren Erfolg, der ja legitim ist, der gut ist, ja, aber auch innere Lebensqualität und Erfüllung. Und so viele Menschen sind mit Teilerfolg zufrieden und meine These ist, Teilerfolg ist zu wenig. Es geht ums Ganze. Wir sind als Menschen ganzheitliche Wesen fürs Ganze geschaffen und das ist so der Ansatz. Und deswegen habe ich auch jetzt das neue Buch geschrieben, Geld verdienen ist das Wenigste, weil es um das ganze Leben und um ganzen Erfolg geht.
Das ist ja auch ein sehr provokanter Titel. Das finde ich auch einen sehr schönen Titel. Aber gib uns doch mal kurz einen Einblick, was sind so die Kernbotschaften, die Nuggets davon?
Also der Titel ist gut, das stimmt. Ich sage ja nicht, Geld verdienen ist nicht wichtig
übrigens, ja, genau.
Oder Geld verdienen ist schlecht, das ist es auch nicht. Ich sage nur, Geld verdienen ist das Wenigste. Das Wenigste in Bezug auf was, wenn es um Lebenserfolg insgesamt geht, so wenn es ums Ganze geht. Und inhaltlich gehe ich vor allem mal auf 3 Ebenen ein, die ich für sehr relevant halte, wenn es um ganzheitlichen Lebenserfolg geht, nämlich einmal die berufliche Ebene, also all der Bereich, wo es um die Karriere geht, um Aufstieg geht, um Geld verdienen geht. Und das ist total legitim, da erfolgreich zu sein. Ich ermutige Leute, da wirklich gut unterwegs zu sein. Das Problem ist nur, dass auf dem Altar des beruflichen Erfolges oft die wichtigsten Beziehungen geopfert werden. Also die Ehen zerbrechen, die Familien gehen auseinander. Und ich treff immer wieder, habe ich mit Leuten zu tun, erfolgreiche Leute, im Beruf erfolgreiche Leute, die sagen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann bereue ich eine Sache. Ich habe meine Kinder nicht groß werden sehen oder ich habe den Draht zu meinen Kids verloren oder meine Ehe ist zerbrochen. Ich war mit Thomas Mittelhoff zusammengesessen, ein großer Name im Business, der ja eine grandiose Karriere auch hatte und dann einen brutalen Absturz. Und wir haben über sein Leben gesprochen und über seine Erkenntnisse aus seiner Geschichte. Und er sagte mir im Gespräch auch, worunter er vor allem leidet, ist nicht, dass er am Ende abgestürzt ist, sondern dass nach Jahrzehnten seine Ehe zerbrochen ist. Also die Beziehungsebene ist einfach extrem relevant. So. Und das ist die zweite Dimension oder zweite Ebene, um die es im Buch geht. Und die innerste Ebene, die dritte Ebene, der Kern ist die eigene Persönlichkeit. Weil immer wieder Leute sagen, eben wenn die in einem geschützten Raum sind, hey, ich habe äußerlich Erfolg und vielleicht gelingt es auch noch, die Beziehungen einigermaßen hinzukriegen, aber wenn ich ehrlich bin, ich lebe überhaupt nicht das Leben, das ich eigentlich möchte. Oder ich versuche immer nur, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Oder bei meinem Papa in meiner Kindheit war ich irgendwie nie was wert. Und ich beweise, mein ganzer Antrieb ist jetzt, meinem Vater es zu beweisen, dass ich es doch drauf habe. Solche Dinge. Und alle drei Ebenen müssen zusammenkommen, damit das Ganze gelingt. Und darum geht es im Buch.
So geil, ich glaube, dir würde jeder, glaube ich, so sein ganzes Herz hinschmeißen. wenn du so erzählst, so, man spürt das ab, dass du dich da mal reingedacht hast in die ganze Thematik. Ja.
Ich hätte zwei Dinge, Johannes, die mich interessieren. Und zwar vielleicht für die jungen Leute, die jetzt sagen, hey, das, was du Johannes macht, das würde ich auch gerne machen. Du hast ja irgendwann angefangen und hast ja gesagt, hey, du hast jetzt nicht den Background gehabt, dass du eigentlich qualifiziert bist für das, was du jetzt heute machst. Wie bist du denn da reingekommen? Wie bist du da hineingewachsen und hast dann eine Autorität entwickelt für dich selber, dass du gesagt hast, ja, ich sehe mich berufen und das ist meine Leidenschaft und ich kann das und ich mache das?
Also einmal, weil wir von den jungen Leuten sprechen, will ich jeden Einzelnen und jede Einzelne ermutigen, sei erstens nicht mit dem Status quo zufrieden, sei nicht zufrieden mit den vielleicht Lebenslügen und Denkbegrenzungen und Einschränkungen, die von außen auf dich gelegt wurden. Du kannst das nicht oder Dinge werden so und so gemacht, sondern versuch rauszufinden, wofür dein Herz brennt und wo du deine Stärken hast und such dir dann irgendwie ein Feld, wo du beides zusammenkriegst. Also das, was du gut kannst und das, was du liebst zu tun. Mhm. Und wenn das zusammenkommt und wir dann noch einen Nutzen für andere Leute stiften, dann wird es zum Selbstläufer. Und ich glaube, dass heute ganzheitlicher Erfolg und auch Karriereerfolg nicht so sehr von dem abhängt, was ich in der Schule lerne. Das ist wichtig, ich will das nicht gering schätzen. Mhm. Aber vielmehr geht es noch um andere Skills. Seinem Herzen zu folgen, Visionen zu entwickeln, aus gewohnten auch Denkmustern auszubrechen und den Mut zu haben, mal aus dem Boot auszusteigen. Ich erinnere mich an unsere Zeit in Afrika. Ein Learning, das wir mitgenommen haben, Evi und ich, war, als wir aus Afrika zurückkamen, wir haben gesagt, hey, in Afrika gibt es so viele Leute, die wenig haben, womit sie leben, aber man kann sie leicht begeistern, für etwas zu leben. Bei uns ist es umgekehrt. Bei uns gibt es so viele Leute, die so viel haben, womit sie leben, all die materiellen Dinge, aber es ist schwierig, sie zu begeistern, für etwas zu leben. Und ich persönlich wollte immer ein Leben leben, das ein bisschen verrückt ist und das eigentlich nicht funktionieren kann. Und heute bin ich dabei, das zu tun.
Und du hast dann deinen Weg geschafft über diese Stiftung, das Leben quasi zu starten, dann deine Zielgruppe zu finden und so weiter? Oder wie bist du da jetzt eingetaucht?
Es war ein schrittweiser Prozess, wie alles eigentlich im Leben in Prozessen verläuft. Und so die schnelle Lösung und das jetzt ist es da, das erlebe ich ziemlich selten und das war auch in meinem Fall nicht so. Also einmal haben Eva und ich gesagt, okay, wir spüren irgendwie diese Berufung für diese Zielgruppe auf unserem Herzen und wir wollen dem folgen. Und dann sind wir Schritt für Schritt vorgegangen, so wie ich das ein bisschen vorhin erzählt habe, als wir aus Afrika zurückkamen, welchen nächsten Schritt könnten wir gehen? Wir könnten mal Leute kontaktieren, denen die Geschichte erzählen. Ja. Habe ich gemacht. Das führte mich in die Schweiz, brachte mich in Kontakt mit Claude Schmutz. Das wiederum hat die Tür geöffnet zu LIV, zu dieser Schweizer Stiftung. Das wiederum hat dann auch einen Prozess von vielen Jahren ausgelöst, wo wir als Team zusammen unterwegs waren, wo wir dann begonnen haben, das erste Buch zu schreiben, die ersten Seminare zu machen, mit der Zielgruppe in Kontakt zu kommen, dann ist das Netzwerk gewachsen. So, also es ist ein Prozess, es ist ein Weg, es ist eine Reise. Wichtig ist, dass man sich aufmacht und dann ergibt sich eins nach dem anderen. Also ich vergleiche das immer mit einer Treppe. Wenn ich von hier ins nächste Stockwerk will, dann kann ich, wenn es bequem ist, einen Aufzug nehmen, normalerweise eine Treppe und ich muss einen Schritt nach dem anderen machen und je mehr Schritte ich mache, desto mehr bringt es mich meinem Ziel näher. Aber wenn ich nie losgehe, dann bleibe ich immer da, wo ich bin.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist im Bereich beruflicher Erfolg, der Beziehungserfolg und dann auch der persönliche Erfolg. Das hast du ja gerade in deinem Buch also beschrieben, was da also diese drei Komponenten, die sehr wichtig sind. Ich bin ja selber auch in so einer unternehmerischen, also ich bin ja selber Unternehmer und kenne diese Thematiken, gerade was Beziehungsthemen sind, aber auch Selbstreflexion. Gibt es für dich so klassische Warnsignale, die sich jetzt, sagen wir mal, bleiben wir vielleicht bei der Beziehungsebene zeigen. Also ich mache mal ein Beispiel als Unternehmer, oder ich kenne das auch bei mir und bei anderen. Wenn du nach Hause kommst, weil du hast den ganzen Tag gearbeitet, hast du eigentlich keinen Kopf mehr und nicht mehr so das Ohr für deinen Partner, der dir dann noch vielleicht von seinem eigenen Leben jetzt erzählt, was man selber erlebt hat, weil man den ganzen Tag in Calls war, in Gesprächen war. Und da merkt man schon erstmal, boah, schaffe ich gar nicht mehr. Ist es schon so ein erstes Warnsignal, wo man sagt, ey, da musst du hingucken? Oder was würdest du sagen, was sind so klassische Warnsignale?
Ich hatte einen Unternehmer, der rief mich mal an und hat mir sein Leid erzählt, dass seine Frau ihn verlassen hätte, eben die Ehe jetzt, die Familie in Trümmern liegt. Und dann habe ich gesagt, erzähl mal ein bisschen von deinem Leben und von deinem Arbeitsalltag. Und dann hat er mir erzählt, dass er eine 6-Tage-Woche hätte, von Montag bis Samstag, von morgens bis spät abends arbeiten würde, durch den eigenen Betrieb, die eigene Firma. Am Sonntag würde er dann aber nicht arbeiten, da macht er nur das, was während der Woche liegen gibt. Und dann sage ich, das klingt spannend. Wie lange hat denn deine Frau das Ganze mitgemacht? Und er sagte dann irgendwie 12, 13 Jahre oder so. Und ich sagte, ich bewundere deine Frau. Wenn ich deine Frau gewesen wäre, ich jetzt nicht so lange ausgehalten. Und ich bin sicher, und jetzt zu deinem Stichwort, Tobi, da gab es Frühwarnsignale, in dem Fall von Seiten der Partnerin, die dieser Unternehmer entweder nicht wahrgenommen oder sogar bewusst verdrängt hat. Mhm. Und das ist ein Führungsfehler. Ich schreibe in meinem Buch auch von 5 Führungsfehlern, die Unternehmen und auch uns im persönlichen Leben immer wieder so zum Absturz bringen können. Und einer dieser Führungsfehler ist, Frühwarnsignale werden nicht wahrgenommen oder aktiv verdrängt. Auf der Beziehungsebene, das gilt auch für die körperliche Ebene oder für die persönliche Ebene. Also körperliche Symptome, nicht mehr schlafen können, nicht mehr zur Ruhe kommen, Bluthochdruck, diese Dinge, das sind Frühwarnsignale. Ein inneres Unbehagen, irgendwie spüre ich sollte in meinem Leben was verändern, ist ein Frühwarnsignal. Meistens wird es überfahren und irgendwann kommt es zum Crash und dann stehe ich vor vollendeten Tatsachen, dann ist die Partnerin weg, der Partner weg, die Kinder reden nicht mehr mit mir, ich breche zusammen, ich bin körperlich ein Wrack. Und dann muss ich mich um das Thema kümmern, nur dann kostet es einen Preis, den ich nicht bezahlen müsste, hätte ich mich früher drum angenommen. Und deswegen ist ja Leadership, Führung so wichtig, nicht nur im Job, sondern auf das ganze Leben bezogen. Wenn es einfach wäre, würde es überall
auch rumlaufen. Auf die Selbstführung seines eigenen Seins.
Genau.
Ja, das finde ich mega spannend.
Ohne Wer ist dein Idealkunde?
Also, das ist eine gute Frage.
Konzern, mittelständisch, immer nur der CEO oder sind es die Führungsebene? Das würde mich jetzt interessieren.
Mein Idealkunde ist zunächst mal der Mann oder die Frau, der oder die spürt, ich sollte in meinem Leben etwas verändern. Ich bin offen für positive Veränderung und ich habe den Willen, das anzupacken. Weil das ist die Grundvoraussetzung. Ja. Viele reden darüber, dass sie Dinge verändern sollten und dass sie nicht ganz zufrieden sind, aber die leben so dahin, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Und irgendwann ist das Leben vorbei und dann kommt das Bedauern, nur dann ist es zu spät. Mhm. Also wir brauchen die Bereitschaft, Dinge anzupacken. So, und das ist das Wichtigste. Sonst habe ich mit Leuten quer durch die Bank zu tun, mit Managern, die bei Konzernen angestellt sind, viel auch mit selbstständigen Unternehmern, und angestellten Führungskräften. Und eine Zielgruppe, die mir auch zunehmend sehr am Herzen liegt, sind junge Leute, also Young Professionals. Ich mache seit fast 15 Jahren so Seminare, Workshops mit Young Professionals. Da habe ich auch Danny übrigens kennengelernt, über erfolgreiche Karriere und Lebensgestaltung. Und das liebe ich total, weil die jungen Leute natürlich noch relativ viel Lebenszeit vor sich haben und da Entscheidungen dann nochmal eine andere Wirkung entfalten können.
Wenn du bist dann eher im Coaching dann aktiv? Bist du auch im Training aktiv?
Also ich mache Coaching, das heißt 1:1, ja, Begleitung von Leuten. Da läuft vieles auch digital, was durch Corona nochmal gefördert wurde und schon ein Vorteil ist, weil du einfach die Distanzen überwinden kannst. Mhm. Ich schreibe, ich halte Vorträge, wo sich Plattformen öffnen. Ich bin zum Teil auch in-house in Unternehmen schon eingeladen gewesen. Das sind so die Felder, in denen ich mich bewege.
Wenn jetzt das finde ich halt sehr spannend, wenn jetzt jetzt kommt ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren hierarchischen Ebenen und die geben dir eine Ebene, die jemanden führt, keine Ahnung, die haben ungefähr 5 bis 10 Leute unter sich, aber haben auch jemanden über sich, der ihnen dann irgendwelche KPIs gibt und sagt, hey, das ist mit deinem Team bitte umzusetzen. Und würdest die jetzt 3 Tage mit dir einschließen. Wo würdest du, was würdest du ihnen als erstes mitgeben, diesen Menschen?
Also grundsätzlich, und das ist im Grunde egal, ob es dann so ein Firmensetting ist oder ob es ein Unternehmer, eine Führungskraft ist, die mit irgendeinem persönlichen Thema kommt oder mit einem Anliegen, grundsätzlich beginnt alles immer mit einer guten Analyse. Ich bin ja nicht nur von Unternehmern und Führungskräften begeistert, sondern ich bin auch leidenschaftlicher Feuerwehrmann und habe eine Führungsaufgabe in der Feuerwehr. Ja. Und wenn wir zu einem Feuerwehreinsatz rausfahren, dann kommen wir erstens immer in eine Chaosphase. Deswegen werden wir gerufen, sonst wären wir nicht da. Und ein Grundsatz im Führungskräftetraining der Feuerwehr, wo ich auch engagiert bin, ist, jeder Einsatz beginnt mit einer Chaosphase und die Kunst ist, diese Chaosphase so kurz wie möglich zu halten. Und da unterscheiden sich dann die hervorragenden von den guten oder nicht so guten Einsatzleitern oder Führungskräften. Im Leben oder im Business ist es übrigens oft genau das Gleiche. Ja. Wir sind in einer Chaosphase. Ich habe ein Beziehungsproblem, ich habe ein gesundheitliches Problem, ich habe ein Firmen-, ein Leadership-Problem. Chaosphase. Chaos ist nicht das Problem. Die Kunst ist, die Chaosphase so kurz wie möglich zu halten. So, und wenn wir dann in den Einsatz, in die Lage hineinkommen, dann ist die erste Aufgabe für den Einsatzleiter, sich einen Überblick von der Lage zu verschaffen. Weil davon hängt alles andere ab. Also wenn das ein Verkehrsunfall ist, ich muss die Lage erkunden, ich muss das Auto erkunden. Mit was habe ich es zu tun? Wie viele Personen sind beteiligt? Welche Verletzungsmuster liegen vor? Was ist das größte Problem, um das ich mich zuerst kümmern muss? Was sind die Gefahren, vor denen ich mich selber und meine Mannschaft schützen muss? Und so weiter. Und wenn die Analyse klar ist, dann geht es in den Lösungsweg und in die Umsetzung hinein. Und das gilt eben im Coaching oder in der Beratung genauso. Das Erste, was ich mache, ist, ich sage, Leute, wir brauchen eine klare Analyse. Um was geht's? Was ist das Anliegen? Was ist das Problem? Was soll nachher anders sein als vorher? Das muss klar werden. Und dann kann man sich überlegen, wie man an die Sache rangeht.
Ja, sehr spannend. Du hast da was vor dir liegen. Da guckst du mal drauf. Was hast du mitgebracht hier?
Ich habe mir eine Mindmap mitgebracht mit ein paar Gedanken, auf die ich, wenn es passt, eingehen könnte. Und wenn es nicht passt, lasse ich es beiseite liegen.
Ja, interessant.
Das ist das Blatt, das ich dabei habe.
Ja, krass. Mindmap-Mappe.
Führst du für dich ein bisschen Statistik von den Leuten, die du begleitest? Auf bestimmte Thematiken, wo du, also wenn die zu dir kommen, an welchem Zustand sie zum Beispiel sind oder wo du immer wieder auf dem gleichen Punkt landest, wo du einfach immer wieder ansetzen musst und so weiter. Kannst du da so ein paar Erfahrungen mit uns teilen?
Es gibt ein paar so klassische Themen, also so der Mitte 40 bis Anfang 50-jährige Manager oder Managerin, da ist oft die Frage, die sind schon einige Jahre erfolgreich unterwegs, die haben so die Anfangsphase ihrer Karriere schon längst hinter sich, sind erfolgreich. Und da stellt sich die Frage, soll das, was ich bisher gemacht habe, will ich das weitermachen, noch die nächsten 10, 15 Jahre, die ich habe, oder ist nochmal etwas ganz was Neues dran? Und da melden sich dann oft nochmal so Herzensthemen auch, die bis dahin nicht berücksichtigt wurden, wo die Leute sich dann denken, also eben, ich bin erfolgreich, aber eigentlich würde ich gern ganz was anderes machen. Und gibt es eine Möglichkeit, das aufzugreifen? Das ist ein Klassiker. Ein anderer Klassiker ist das Spannungsfeld Beruf-Familie, also Herausforderungen, Aufgaben im Job, extrem eingespannt sein und dann gleichzeitig Partnerschaft und Kinder. Unternehmer, die auch jüngere Unternehmer, Führungskräfte, die dann die Hilfestellung suchen bei diesem Management eben ihres ganzen Lebens, wo die Gefahr besteht, dass die unter die Räder kommen durch den hohen Druck und die Arbeitsbelastung, die haben. Bei jungen Leuten geht es so um die Frage, welchen Weg soll ich einschlagen, wie kann ich meine Karriere gut aufbauen. Und da versuche ich auch gleich am Anfang schon so möglichst das richtige Denken zu legen, dass ich sage, Leute, okay, geht euren Weg und seid erfolgreich, aber passt darauf auf, dass ihr das ganze Leben im Blick behaltet, bevor es zu spät ist. Sonst hast du die gleichen Leute, 25, ja. 30 Jahre wieder vor dir und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und kannst du schauen, wie du es rausholst.
Wie ist es eigentlich jetzt, also mir läuft die ganze Zeit ein Wort im Kopf herum, was ich die ganze Zeit so in meinem Hirn habe. Das ist das Wort Sabbat. Ich habe so irgendwie die ganze Zeit dieses Wort in meinem Hirn, weil ich mich auch in letzter Zeit sehr stark, glaube ich, einfach mit diesem Thema Rastlosigkeit beschäftigt habe. Und ich glaube auch, dass es gerade als Unternehmer, die Menschen, die in diese Rastlosigkeit kommen, aufgrund des mentalen durchdenkst. Also als Unternehmer hast du ja ständig dieses Denken, gehst du nach Hause und du denkst trotzdem weiter. Du stehst morgens auf, du denkst wieder als erstes an dein Unternehmen, an was machst du jetzt und so. Und wie würdest du das sagen mit der Ruhe? Wie schafft man es als Unternehmer und wie wichtig ist auch dieses Thema Ruhe, Sabbat in diesem ganzen Prozess des unternehmerischen Führens und Tuns?
Das ist ein total wichtiges Schlagwort, Stichwort, Tobi. Also einmal finde ich das Konzept des Sabbats genial. Und wenn man jetzt ins christlich-biblische Menschenbild hineinschaut, so in den Schöpfungsbericht am Anfang, dieses Grundmodell, in dem Fall 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen, ich würde sagen, da hat sich einer was dabei gedacht. da steckt was dahinter. Nicht nur, dass dieser Sabbat jetzt wichtig ist, sagen wir mal, für unsere Lebensqualität insgesamt, sondern ich glaube, dass er sich auch extrem positiv auf unsere Wirksamkeit im Job ausübt. Das ist nicht der Hauptgrund, warum man ihn implementieren sollte, aber es ist ein Nebeneffekt. Also ich sag den Leuten immer, ihr braucht 24 Stunden am Stück in der Woche, wo ihr off seid. Komplett mit allem.
Also auch Handy aus?
Zumindest den Digitalkonsum eingeschränkt reduziert. 24 Stunden am Stück, einen Tag, das ist üblicherweise der Sonntag, muss es nicht unbedingt sein, je nachdem, wie mein Kontext ist, auch beruflich, in dem ich mich bewege. 24 Stunden am Tag, wo ich mich nicht um die Themen kümmere, mit denen ich sonst die ganze Woche beschäftigt bin, sondern wo ich das Leben genieße, wo ich meine Beziehungen genieße, wo ich gutes Essen genieße, ein gutes Glas Wein, wo ich meine Frau, meinen Mann genieße, meine Kinder, die Natur, die Schönheit, die Ästhetik, wo ich auch Gott genieße. Und das Thema ist ja schon ganz altes, aber ich habe gerade über Weihnachten erst jetzt das Buch von John Macomber gelesen, das du sicher dann auch
kennst. Das ist ja das dann, ne? Und wie komme ich dann bei Gott an? Das ist der Untertitel, dann der zweite Teil.
So ist es. Das Ende der Rastlosigkeit. Das ist
grandioses Buch übrigens.
Ein super Buch, sehr, sehr zu empfehlen. Und er sagt das auch. Und das ist jetzt auch wieder eine Selbstführungsaufgabe. Die erste Reaktion ist oft 24 Stunden am Stück. Off kann ich mir nicht leisten. Und ich sage, das ist eine Lüge, dass du dir das nicht leisten kannst. Vielleicht willst du dir es nicht leisten. Das ist dann nochmal was anderes. Aber dann sei wenigstens ehrlich und sag, ich will nicht. Aber nicht, du kannst nicht. Können tust du schon. Weil, Andi und Tobi, wenn die gleichen Leute dann kollabieren, und das gibt es auch immer wieder, und dann haben die ein gesundheitliches Problem, brechen zusammen, liegen dann im Krankenhaus, dann geht es auch plötzlich.
Ja. Ich sag mal, mein Vater ist Psychiater, sage ich immer in solchen Kontexten. Und der kriegt das mit, diese Zuwachs an, gerade bei hohen Managerpositionen des Burnouts, des Nicht-mehr-Könns, dann gehen teilweise wirklich Leute in Kloster-Retreats rein, um sich nochmal irgendwie runterzukommen und runterzufahren. Und ich finde, das ist so, vielleicht bleiben wir kurz bei diesen Warnsignalen nochmal, was du jetzt eben beschrieben hast bei dem Thema Ruhe. Wie kriegt man es hin? Weil es ist ja schon, wie soll man es sagen, du hast es eben auch schon gesagt, es gibt Menschen, die kommen schwer dahin, also schwer zu dieser Ruhe. Und ich kann das nachvollziehen, ich bin da ehrlich, ich kann das nachvollziehen, dass es schwierig ist, an diesen Punkt zu kommen, wo man wirklich abschaltet. Ja. Selbst an einem Sonntag, wo ich an einem Sonntag irgendwie bin, habe ich gestern schon wieder drüber nachgedacht, ach, du könntest doch jetzt nochmal hinsetzen und könntest nochmal eine Rechnung oder ein Angebot schreiben, dann muss es ja, morgen ist hier Podcast mit dem Andi, hast du keine Zeit, da redet man viel, so, dann kannst du es doch noch machen. Und ich habe aber mich gestern mal dagegen gewehrt und es nicht getan, aber ich habe trotzdem drüber nachgedacht und habe trotzdem meinem Hirn darüber nachgedacht, welche Position ich jetzt wo einführe, wo kann ich noch den Preis ein bisschen, es arbeitet in mir trotzdem, obwohl ich jetzt irgendwie nicht gerade da am Arbeiten bin, aber es arbeitet in mir. Ja. Und ich finde das so schwer, in so einem Punkt dann wirklich zu sagen, stopp.
Und ich kann das total nachvollziehen, Tobi, weil auch mir geht es manchmal so. Weißt du, und du weißt das, weil du bist auch so ein Typ, wenn du mit dem Herzen Dinge tust, das ist total genial, aber es hat auch den Effekt, wenn dein Herz involviert ist, es lässt dich nicht los. Und nicht los gelassen werden von einer Sache ist oft cool und manchmal ist es nicht mehr cool. Und ich habe auch Nächte, wo ich nicht so gut schlafe, weil ich ständig über Projekte, über Ideen, über nächste Schritte nachdenke, über Leute nachdenke, die mir auf dem Herzen liegen, die ich begleite. Und ich habe auch Punkte, wo ich merke, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht kippe. So, also wie gelingt es uns, in diese mehr in die Entschleunigung reinzukommen? Da braucht es absolut aktives Selbstmanagement. Ein Punkt, den ich umsetze, ist, dass ich die erste Zeit am Morgen und die letzte Zeit am Abend zum Beispiel bewusst nicht mehr online bin. Also die erste Stunde am Morgen nehme ich das Handy nicht in die Hand. Ich stehe ein bisschen früher auf, als es normal notwendig wäre, nur um mal Zeit für mich in der Ruhe, in der Stille, im Gebet, in der Meditation zu haben und mich auf den Tag auszurichten. Und erst wenn ich diese Zeit hinter mir habe, schaue ich dann mal aufs Handy, was da alles los ist. Die letzte Stunde am Abend habe ich das Handy nicht mehr in der Hand, weil ich nicht mit dem Geflimmer des Screens in den Schlaf gehen möchte. Ich nehme dann lieber ein gutes Buch oder fahre noch ein bisschen gedanklich runter, komme in die Ruhe und ich merke, mein Schlaf ist viel besser, wenn ich so in die Nacht gehe, als wenn ich noch irgendwie ein langes Meeting oder Screentime oder sonst was abends habe. Ich versuche unterm Tag, normalerweise morgens, wenn ich ins Büro gehe, checke ich meine E-Mails, dann schalte ich meinen E-Mail-Account aus. Nachmittags checke ich nochmal und schalte ihn wieder aus, damit ich möglichst wenig während der Tageszeit abgelenkt bin. Jede Ablenkung, das ist ja wissenschaftlich heute klar, braucht enorme Brainpower, damit du wieder in die Sache reinkommst, mit der du eigentlich beschäftigt warst. Also erhöht es unsere Wirksamkeit, wenn wir möglichst konzentriert und wenig abgelenkt sind. Also das sind so einzelne praktische Schritte, die man tun kann und die man auch tun muss, um nicht mehr als sowieso schon einfach gegeben da in diesem Hamsterrad sich zu bewegen.
Und trotzdem ist es manchmal trotzdem so schwer, trotzdem dann den Gedanken, ne, auch diese Gedanken, also ich sag mal, die Gedanken abzuschalten. Ich glaube, da, weißt du, das kommt ja immer mal wieder. Trotzdem sind die in deinem Ding drin und die kommen manchmal hoch, ne? Und da dann zu sagen, okay, ich denke jetzt nicht darüber nach, so ein Stopp zu sagen in seinem Hirn, nee, ich werde mich jetzt in diesem Moment, ich bin jetzt in diesem Moment und werde in diesem Moment sein und den genießen. Und das ist gar nicht so einfach, finde ich.
Das ist gar nicht so einfach, im Jetzt zu leben. Meistens leben wir entweder in der Zukunft, was noch alles kommt, oder in der Vergangenheit und mich beschäftigen irgendwelche Dinge, die Blöcke laufen sind. Aber im Heute zu leben oder im Jetzt zu leben, das ist wirklich die Kunst. So, ich glaube schon, dass man auch aktiv so Gedankenmanagement machen kann. Das ist auch eine Führungsaufgabe. So, das gelingt nicht zu 100%, aber ich kann schon sagen, so, ich entscheide mich jetzt mal bestimmte Themen, die ich jetzt zur Seite im Kopf. Und was mir dann auch noch hilft, und das halte ich für einen kleinen, aber auch, sagen wir mal, Führungsvorteil der Christen, dass ich natürlich im Gebet auch in die Ruhe kommen kann, dass ich inspiriert werde, dass ich nenne das Zugriff auf Ressourcen habe, die mir nicht zur Verfügung stehen, wenn ich diese Verbindung, diese Beziehung zu Gott nicht habe.
Wow. Jetzt müsste man eigentlich einen Punkt setzen und die Leute mal drüber nachdenken. Ja, genau. Mega, das war ein richtig genialer Satz. Ja. Also das heißt, ich war mal in einer Kirche, da stand ich hoffe, ich krieg's hin, da stand ein Satz an der Tür: Unsere Vision ist größer als unsere Ressource. Ja, ich glaube, so war es an der Tür. Und dabei war nicht die Ressource gemeint, die du gerade ansprichst, sondern meine Ressource, die ich habe. Meine Vision ist größer als diese Ressource, weil ich quasi diese Verbindung einfach noch zu Gott habe und der dann Dinge zur Verfügung stellt, die mir eigentlich nicht zur Verfügung stehen, wie du das so schön gesagt hast. Ne?
Und weißt du, was ich glaube, Andi, das Leben erst dann richtig begeistern wird und erfüllend wird, wenn unsere Vision größer als die Ressourcen sind. Weil dann wird es abenteuerlich und spannend. Solange ich meine Vision mit meinen Ressourcen abdecken kann, das ist relativ langweilig, würde ich sagen.
Ja.
Aber in etwas reinzugehen, wo nicht reicht, was ich von Haus aus habe, da wird spannend.
Ja, das geht uns immer auch so ein bisschen mit dem Erlebt-Event so, dass wir dann immer so eine große Vision haben und dann pusht das uns natürlich. Und beim letzten Erlebt-Event war es auch erstmal gar nicht so einfach, wieder so runterzufahren, so an den Punkt zu kommen, hart. So wieder auf
das
dieses
war schwer,
die Normalität so zu kommen.
Ja, und das bleibt ja nicht, das bleibt ja, ne, heute ist wieder so ein Tag. Absolut, wenn du überlegst, wenn wir hier heute haben, auch jetzt haben wir dich hier, ich denke manchmal so, ey, Andi, vor 2 Jahren hättest du dir im Leben nicht geträumt, mit was für wertvollen Experten du eine Stunde verbringen kannst und dich mit denen austauschen kannst über deren Leben, über deren Tiefe, über deren Expertise. Und das ist ja nur ein Teil, den wir sehen, was darüber hinaus entsteht.
Absolut.
Das ist ja, das können wir gar nicht greifen heute.
Und wisst ihr, ich habe vor einiger Zeit mit einem meiner Mentoren gesprochen, der mittlerweile verstorben ist, ein älterer, sehr erfahrener Mann, der ein tolles Leben gelebt hat. Und er sagte, die Frage war, was er anders machen würde, würde er nochmal leben.
Ja.
Ich finde Fragen sowieso total.
Wow,
die richtigen Fragen sind total stark, sind viel besser als schnelle Antworten, die wir oft so aus dem Ärmel schütteln. Also, was würde er machen, wenn er nochmal leben würde? Und dann sagt er, ich würde viel größer denken und glauben, als ich es in meinem Leben gemacht habe.
Wow.
Und das war jemand, der also auch in seinem Leben, das er lebte, schon Visionen umgesetzt hat. Und das hat mich wieder ermutigt. Ich dachte, ja, hey, wir haben eine Lebenszeit von 80, 85 Jahren. Jeder kann sich ausrechnen, was davon schon hinter einem liegt und was du mindestens statistisch noch vor dir hast. Und hey, und da müssen wir entscheiden, wollen wir so ein langweiliges Durchschnittsleben leben oder wollen wir wirklich einen Unterschied machen? Und das kostet auch einen Preis und das wisst ihr und das weiß ich, weil ich habe das Stichwort gesagt, ne, als wir da aus Afrika kamen mit dieser Vision, uns in eine Zielgruppe zu investieren, für die wir eigentlich nicht qualifiziert sind. Wir hatten auch nicht zum Beispiel die finanziellen Ressourcen. Mhm. Und die habe ich im Grunde bis heute nicht. In den letzten 20 Jahren, ich habe mich dann nach Afrika. Was machst du, wenn du eine große Vision hast, aber keine Ahnung, wie es gehen soll? Du machst dich als Berater selbstständig, ist ja klar. So, das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen den Schritt aufs Wasser. Und da waren viele Fragen ungeklärt, unter anderem die, wer soll das bezahlen?
Ja.
Mhm. Wir haben dann gesagt, okay, wenn das unser Weg ist und wenn das auch etwas ist, wo uns Gott so hineinruft, an den wir ja glauben und mit dem wir rechnen, dann muss es möglich sein, ein Leben zu führen, das eigentlich nicht gehen kann. So, und dann haben wir damals gesagt, wir gehen den Weg auch, wenn wir zum Beispiel nicht wissen, wie das finanziell gehen soll. Und ich hatte in den letzten 20 Jahren kein reguläres Einkommen mehr. Ich war nirgends angestellt, auch nicht bei der Stiftung. Wir haben immer aus der eigenen Tasche gelebt. Und ich kann euch sagen, man lebt länger, als man denkt.
Man überlebt länger, als man denkt.
Man überlebt länger, als man denkt. Aber oft lassen wir uns von diesen Dingen zurückhalten.
Ja, Johannes, ich werde diese Folge meiner Frau empfehlen.
Genau, zeig das mal. Genau.
Weil ich bin noch nicht so lange wie du da auf dieser Reise.
Wobei, ich muss da mal eine Lanze für unsere Frauen brechen. Also wenn ich an meine Frau denke, ne, wie oft hätte ich das Handtuch geschmissen? Hätte ich Evi nicht. So, und dass Evi mit mir dass wir zusammen dieses Leben auf die Art leben, das ist Evi noch höher anzurechnen eigentlich als mir, weil du als Frau einfach, sagen wir mal, schon auch ein Bedürfnis nach Sicherheit und ein bisschen noch klareren Strukturen hast, als wir das manchmal brauchen.
Ja. Ja.
Jetzt hast du ja eben erzählt, dass du ja wirklich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen wahrscheinlich zu tun hast und du siehst ja wahrscheinlich super viel unterschiedliche Fälle und Unternehmen. Gibt es so ein Ding, wo du sagst, da schlägt mein Herz immer höher, wenn diese Frage oder diese Problematik auf den Tisch kommt, gibt es da eine Sache oder würdest du sagen, es gibt ganz viele? Aber ich meine, ich kenne das, ich hab das einmal auch, wenn ich weiß, an manchen Stellen fängt mein Herz richtig an zu arbeiten.
Ich denke an, da gehe ich ein bisschen einige Jahre zurück an den Anfang meiner Reise und einen der ersten Manager, die ich so ein paar Jahre wo wir uns immer wieder getroffen haben, das war ein hochrangiger Manager in einer großen deutschen Bank in Frankfurt. Und den habe ich über Jahre immer wieder mal besucht. Wir haben uns getroffen, sind zum Essen gegangen, haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und ich habe mich immer gewundert, dass ich Zugang habe zu ihm. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und nach einigen Jahren sagt er mir, Johannes, jetzt muss ich dir mal was sagen. Dass du hierher kommst aus dem Bayerischen Wald, jedes Mal ein paar Stunden herfährst und dann wieder heim, nur mit einer Frage, wie geht's dir? Das war meine Frage an ihn. Wie geht's dir? Ohne dass du etwas möchtest und nur interessiert bist an dem, wie es mir geht, das flasht mich total. Und deswegen darfst du immer wieder kommen. Deswegen mache ich dir die Tür auf. Das hat er mir so erzählt und das hat mich bewegt. Und diese Frage, wie geht's dir, das ist eigentlich eine banale Frage, aber das ist eine meiner Lieblingsfragen. Die Büchse zu öffnen für den anderen, dass jemand mal wirklich zur Sprache bringen kann, wie es ihm oder wie es ihr wirklich geht. Und dieser Typ sagte, hey, ich weiß, ich habe eine hohe Position und viele Leute um mich herum und in der Regel habe ich niemanden als Gegenüber, der nicht irgendwie eine versteckte Agenda hat. Die kommen zu mir, weil ich Einfluss habe, weil ich eine Position habe, weil ich Geld habe. Aber dass einer kommt, ohne dass er was will, das ist außergewöhnlich.
Aber ich finde es auch so eine wichtige Frage, die ich mir, weil ich finde, als Geschäftsführer, Unternehmer bist du immer eines, einsam. Das muss man einfach sagen. Und viele, die ich gehört habe, auch CEOs, die sagen, du bist an der Spitze sehr einsam. Und alle denken ja immer, es funktioniert alles und es läuft alles und hey, das ist cool. Aber es gibt wenige Leute, die wirklich kommen und sagen, hey, wie geht's dir eigentlich? Also dieses wirkliche Interessierte, wie geht's dir? Ich finde das sensationell, eigentlich eine krasse, einfache Frage, aber total wichtig. Ich war jetzt am Wochenende, war ich mit einem Mädel, haben wir so ein Treffen gehabt, so Alumni-Treffen von früher, von Studenten, haben uns hingesetzt und hat mir von ihrer krebskranken Mutter erzählt. Und ich hörte mir das so zu und so. Und dann habe ich irgendwann auch diese Frage gestellt, sag mal, wie geht's dir eigentlich damit? Und da war die total baff. Da hat die so gesagt, krass eigentlich, dass du mich diese Frage fragst. Die habe ich mich in den letzten Monaten überhaupt nicht mehr gefragt, diese Frage. Die hat mich auch niemand anders gefragt. Es ging immer nur um meine Mutter. Und es ging gar nicht um mich. Und diese Frage flecht mich jetzt irgendwie gerade.
Ich habe ein Beispiel von, ich könnte so viele erzählen, von einem Manager, den ich auch begleite, der so Mitte 40 gerade nach 20 Jahren erfolgreicher Karriere in einem Unternehmen dann dort die Stelle verloren hat. Das hat ihm total zuerst den Boden unter den Füßen weggezogen und ich sollte ihm dann helfen, sich so neu zu positionieren und für den nächsten, sagen wir mal, Karriereschritt wieder. Und dann sind wir auch, dann sind wir zuerst in die Analyse gegangen und dann haben wir uns verschiedene Fragen gestellt. Also was blieb zum Beispiel, was kam zu kurz bisher in deinem Leben und was würdest du gerne zukünftig stärker berücksichtigen? Und dann habe ich ihm auch eine Frage gestellt und ich fragte ihn, hey, was ist dir wirklich wichtig? Und dann sagte er zu mir, Johannes, über die Frage, was mir wichtig ist, habe ich noch nie in meinem Leben nachgedacht. Und das muss man sich mal vorstellen. Er sagte, ich dachte immer, ich dürfte mir das gar nicht erlauben, mir diese Frage zu stellen.
Krass.
So, wenn wir die wichtigen Fragen uns nicht stellen, wenn ich zum Beispiel nicht kläre, was ist mir wichtig, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann auf ein Leben zurückschaue, wo ich an dem vorbeigelebt habe, was mir eigentlich wichtig gewesen wäre.
Tief. Das ist echt tief.
Also im Grunde ist das keine große Kunst. Man muss ein paar einfache Fragen stellen.
Stell ein paar gute Fragen und dann bist du Berater, Coaching. Aber ich meine, trotzdem ist es ja ein Weg, aber ich finde es sensationell. Also ich finde das sensationell, was du hier eigentlich rausknallst. Muss ich jetzt mal wirklich drüber nachdenken, weil es sind wirklich einfache Fragen, aber da denkt man tatsächlich selten drüber. Also man denkt schon drüber nach, aber andere anscheinend ja nicht so viel. Und das macht mich gerade so ein bisschen sprachlos.
Roger Martin, er ist einer der führenden Managementdenker unserer Zeit. Ich habe ein Interview mit ihm gelesen vor einiger Zeit in der Wirtschaftswoche und da wurde er dann gefragt, Mr. Martin, wenn Sie einer Führungskraft einen einzigen Rat geben könnten oder müssten, wie würde dieser lauten? Und ihr wisst schon, ich liebe solche Fragen, die so fokussieren und auf den Punkt bringen. Und dann war ich gespannt und ich dachte, was antwortet der jetzt? Redet der von irgendwelchen Managementmodellen, Theorien? Alles drauf. Und dann sagte er, und das hat mich geflasht, dann sagte er, wenn ich einer Führungskraft einen Rat geben sollte, dann wäre es der, sie müssen sich in ihrem Leben Zeit zum Nachdenken nehmen. Punkt. Hm. Und das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also die Zeit zum Nachdenken, über was? Über die wichtigen Fragen, unter anderem. Aber die Zeit zum Nachdenken, die haben wir nicht einfach so, weil unsere Tage sind vollgeballert. Und jetzt kommt wieder unser Selbstführungsauftrag und zu dem gehört, ich brauche Zeit zum Nachdenken. Und er sagte dann noch, wenn sie ihre Zeit oder ihre Tage mit Dingen füllen, die ihnen keine Zeit mehr lassen, sich mal zurückzulehnen, die Füße baumeln zu lassen und nachzudenken, dann wird sie das früher oder später einholen. Und er hat recht. Und das ist im Grunde Stichwort wieder Entschleunigung, auch mal Zeitfenster zu haben, wo ich aus dem operativen Hamsterrad raustrete, das ist der Punkt. So, ich vergleiche das immer mit einem Bildhauer, der hämmert die ganze Zeit an seinem Werk, aber ab und zu muss der zurücktreten und das Ganze seines Werkes anschauen und sich überlegen, bin ich noch richtig unterwegs mit meiner Kleinarbeit, die ich da täglich mache. Und so brauchen wir das auch. Es ist total cool, Gas zu geben und auch, sagen wir mal, operativ voll ausgebucht zu sein. Aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann wird es irgendwann schwierig. Wir brauchen diese Zeitfenster, wo wir wieder Bildhauer zurücktreten, um mal das Ganze anzuschauen, um nachzudenken und um uns die wichtigen Fragen zu stellen.
Wir könnten jetzt noch
stundenlang reden.
Ja, mega. Viel tiefer eintauchen. Aber das Gute ist ja, du kommst ja nach München.
Das Gute ist, ich komme nach München, da freue ich mich total. Ja. Das Gute ist auch, jetzt muss ich das nochmal sagen, das Gute ist auch, es gibt ein Buch, das noch viel tiefer in die Thematik reinführt, als wir es jetzt in dieser begrenzten Zeit.
Wo finden wir das?
Auf Amazon. Auf Amazon, Geld verdienen ist das Wenigste. Oder auf meiner Website johannesgrassel.com.
Mega.
Okay. Wo bist du noch zu finden für die Shownotes? Also du hast eine Homepage, dein Buch ist bei Amazon, aber du hast doch vorhin gesagt, du hast nicht nur ein Buch.
Genau, also die anderen Bücher, eins heißt Erfolgsfaktor Integrität, das habe ich mit Claude Schmutz geschrieben, eins heißt Lebe deinen Traum, Ausstieg aus dem Hamsterrad und das neue eben jetzt Geld verdienen ist das Wenigste, gibt es alles auf Amazon.
Okay.
Die Website johannesgrassel.com, auf LinkedIn aktiv, auf Instagram oder mir eine E-Mail schreiben, jg, wie Johannes Grassel, @johannesgrassel.com und schon bist du bei mir.
Und wer kann oder wer sollte? Zu dir kommen, weil du hast es ja eben schon mal angerissen, klar, aber was sind das für Leute, die kommen können?
Also, wenn jemand jetzt zuhört und irgendwie getoucht ist von dem, was wir gesprochen haben, das ist die Person, der Mann, die Frau, die kommen könnte.
Mega. Sehr cool. Ja, am 8.6. bist du ja in München. Du hast ja auch einen Keynote, die du dann halten wirst. Du bist, glaube ich, noch am Nachdenken, so, aber könntest du dir schon vorstellen, in welche Richtung vielleicht so es geht oder bist du da noch nicht an dem?
Das ist ja jetzt noch nicht final geklärt. Es gäbe viel, worüber man sprechen kann. In Bielefeld hatten wir, wie du eine Gewinnerkultur entwickelst. Das war ziemlich stark. Wobei ich glaube, für euren Erlebt-Event braucht es nochmal ganz was Besonderes. Also es wird ein anderes Thema werden, aber in die Richtung, die wir besprochen haben. Also vielleicht auch dieses Modell der drei Kreise, so Beruf, Beziehungen, Persönlichkeit. Wie gelingt das Ganze? In die Richtung wird es irgendwie gehen.
Mega. Genau die drei Bereiche eigentlich auch, Andreas, ne, die wir im Erlebt-Event auch immer wieder stärken.
Absolut, ja, absolut.
Ja.
Oh, ich hätte noch so viele Fragen. Aber das müssen wir dann, vielleicht, ich bin ja mit dem Buch nicht durch. Vielleicht werden sich ja dann noch einige Fragen dann noch für mich erklären. Johannes, es war so wertvoll und es ist so gut, dass es solche Menschen gibt.
Ja. Und vielleicht nochmal zum Abschluss, weil du das eben nochmal auch so gesagt hattest mit der Ressource Gott. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, vielleicht zum Abschluss. Du hast ja dieses Coaching und machst das ja auch. Wie implementierst du Gott auch mit hinein in diese Gespräche und zapfst diese Ressource dann auch an für deine Klienten, dass die da auch von profitieren können?
Also, wenn ich gefragt werde, ob ich Christ bin, dann sage ich, natürlich bin ich Christ. Was soll ich denn sonst sein? und die Antwort hat natürlich einen Hintergrund. Was soll ich sonst sein, meine ich in die Richtung, dass für mich das Christentum die besten und überzeugendsten Antworten liefert auf die großen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit und meines Lebens. Und für mich ist das Christentum mindestens auf zwei Ebenen überzeugend. Einmal logisch und einmal auf der Beziehungsebene. Und ich glaube, das sind zwei Seiten einer Medaille. Also ich bin Christ, weil ich glaube, dass das Christentum die Wahrheit ist. Das ist im Kern mein Motiv. Wenn ich heute zu der Überzeugung käme oder mir jemand unwiderruflich darlegen würde, dass das Christentum falsch ist, dann würde ich mich davon verabschieden. Und das ist, was C.S. Lewis auch einmal sagte, als er sagte, wenn das Christentum wahr ist, hat es ultimative Bedeutung. Wenn es falsch ist, hat es keine Bedeutung. Das Einzige, was es nicht haben kann, ist mittelmäßige Bedeutung. Interessanterweise das, was wir landläufig oft im Christentum im Höchstfall noch zugestehen, mittelmäßige Bedeutung. So, aber das kann es nicht sein. Entweder ist es wahr, dann hat es ultimative Bedeutung. Ja. Yes. Oder es ist falsch, dann kannst du es vergessen. Ich will in der Wahrheit leben, nicht in der Lüge. So, das ist mein Gradmesser. Und jetzt zu deiner Frage. Deswegen, ich arbeite mit allen Leuten. Mir liegen Leaders am Herzen, egal was die glauben. Aber es gibt Fragestellungen und Themen, die kannst du nur beantworten aus der Perspektive deiner Weltanschauung, egal wie die aussieht.
Ja.
Und das ist bei mir die christlich-biblische und das wird deutlich und das muss niemand glauben, aber wenn es einer nicht aushält, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn wir miteinander zu tun haben. Aber ich stelle immer wieder fest, viele Leute sind offen, über Glaubensfragen, über geistliche, spirituelle Dinge, über das Christentum zu sprechen, wenn sie nicht den Eindruck haben, dass ihnen etwas übergestülpt wird.
Ja.
Und das will ich ja auch. Für mich nehme ich das auch in Anspruch. Ich will auch nicht, dass mir Dinge übergestülpt werden. Wir müssen, dürfen, sollen selbst entscheiden. So. Und insofern habe ich dann einen zunehmend unverkrampften Umgang. Ich glaube, es ist im Endeffekt das Beste, was uns passieren kann, dieser christliche Glaube. Hey, aber jeder muss das selber entscheiden und darf das auch tun.
Hey, ich kann nur abschließend für unsere Zuhörer sagen, Leute, gut, dass ihr Stopp drücken könnt und zurückspulen und sich diese Wahrheiten nochmal anhören, weil alleine heute hatten wir hier in unserem Podcast-Tag Menschen sitzen, die genau in diese Falle getappt sind, von denen du gesprochen hast. Wir hatten einen sehr authentischen Unternehmer, den ich sehr bewundere und der sehr reflektiert in seinem Leben, aber er sagt, seine Ehe ist gescheitert aufgrund seines Unternehmertums und er hat erst im Nachgang Dinge implementiert für sein Jetzt, dass das nicht nochmal passiert. Ja? Mhm. Und also was Johannes hier gesagt hat, hat Gewicht einfach und das ist echtes Leben und es macht Sinn, sich vorher mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und
Und wenn du natürlich jetzt gehört hast, hier ganzheitlich erfolgreich zu werden, und ich glaube, das ist das, was du vertrittst, ganzheitlichen Erfolg zu haben, hey, dann melde dich gerne bei Johannes. Er freut sich, glaube ich, sehr auf deine Nachricht. Und ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, Andreas, dich dann am 8.6. live in München zu erleben. Auch an all die, die Bock haben, ihn mal real zu treffen und sich nochmal weiter auszutauschen. Er wird vor Ort sein, er wird auch sein Buch dabei haben, er wird auch nochmal davon was berichten. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und auch heute hier im Podcast warst. Vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Hi, Tobi, Andi, mir war es eine große Ehre, dass ich da sein durfte und es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich danke euch.
Danke dir. Bis denn.
Bis dann. Das war der Erleb-Podcast für dein befreites und erfülltes Leben. Mehr zu unseren Veranstaltungen findest du unter www.erleb-event.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und eine positive Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.